Notenköpfe. Da ist Musik im Gespräch. Ein Rondo-Podcast. Heute für euch da, Mario Felix Vogt.
Er gehört zu den Shootingstars unter den jungen Pianisten, die sich lässig zwischen Klassik, Pop und Jazz bewegen. Er hat Millionen Follower auf TikTok. Jetzt erscheint sein Debütalbum bei Sony Music. Außerdem geht er auf große Deutschland-Tour. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns im Podcast zu Gast ist und begrüße ganz herzlich Luis Philippson. Hallo Luis.
Hi.
Mich würde erstmal interessieren, wie bist du zur Musik gekommen? Kommst du aus einer Familie, wo Musik eine große Rolle gespielt hat? Sind deine Eltern womöglich Musiker oder besonders musikaffin? Wie war das?
Witzigerweise überhaupt nicht. Also ich meine, musikaffin, so wie musikaffin eigentlich jeder ist. Also Wir haben halt Musik gehört ab und zu. Aber mein Vater ist Ingenieur und meine Mutter ist Lehrerin. Die hat früher zugegebenermaßen auch den Kirchenchor dirigiert ab und zu mal, aber sonst hatte sie nicht sehr viel mit Musik zu tun, deswegen war die Musik einfach schon etwas, was ich seitdem ich klein war einfach sehr interessant fand und meine Eltern haben mich da unterstützt, ohne da wirklich einen Hintergrund drin zu haben, ja.
Und mit was für einer Musik bist du aufgewachsen? War das in erster Linie so die aktuellen Pop-Hits oder haben deine Eltern auch Klassik gehört? Also du sagst gerade, wenn deine Mutter Chorleiterin war, dann spielte die Klassik vermutlich auch eine Rolle bei euch, oder?
Ja, minimal. Also ich muss sagen, eigentlich schon eher die ganz normalen Pop-Hits, ob sie jetzt Michael Jackson damals waren oder Britney Spears. Aber ja, ab und zu mal halt auch noch Kirchenlieder. Man in der Kirche halt gehört, ich war auch Messdiener sehr lange. Und Klassik ab und zu, aber nicht so oft. Nee.
Hast du selber auch mal im Kirchenchor gesungen?
Ja. Nicht die beste Zeit meines Lebens, weil ich zugegebenermaßen echt nicht der beste Chorsänger bin, aber ja, habe ich auch.
Okay, und wer hat jetzt rausgefunden, dass du pianistisch so ein großes Talent bist? Gab es da einen Klavierlehrer, bei dem du Unterricht hattest?
Ja, das war so, dass wir hatten zu Hause so ein altes, verstaubtes Klavier noch von meiner Schwester, die schon lange hatte aufgehört zu spielen. Und das war bestimmt so, als ich angefangen habe, schon 10, 20 Jahre alt. Also es war echt verstimmt und echt nicht gut, aber es hat mir einfach extrem viel Spaß gemacht, auf dem Instrument zu spielen. Und das haben meine Eltern natürlich mitbekommen, wie ich da den ganzen Tag rumgeklimpert habe oder es probiert habe, mich da mal hochgekämpft habe. Und dann haben sie mich halt in die Musikschule bei uns geschickt, in die ganz normale städtische, um das einfach mal auszuprobieren. Und ja, da hat mich meine Klavierlehrerin in dem Sinne entdeckt, dass sie gesehen hat, dass ich so viel Interesse habe, dass ich schnell lerne, dass ich ein Gefühl für das Instrument habe, wie es anscheinend nicht viele Kinder hatten. Und da hat sie mich weiter gefördert, aber dann ging es auch schon schnell weiter. Also nach anderthalb Jahren in der Musikschule hatten wir ein Video von mir dann auf YouTube hochgeladen, wo ich Klavier gespielt hatte. Das hatte dann eine Professorin in der Hochschule gesehen und dann, seitdem ich 7 war, war ich Jungstudent an der Hochschule. Also da die Professionalisierung, die ging sehr schnell.
Okay. Ja, du bist in NRW aufgewachsen, ne? In der Nähe von Düsseldorf, oder?
Genau.
Und bist dann auch in sehr jungen Jahren schon an die Robert-Schumann-Hochschule als Jungstudent gekommen. Genau. Das ist für mich jetzt natürlich besonders interessant, weil ich an dieser Hochschule selber 3 Semester studiert habe.
Nein, was? Wie cool!
Ja. Lang ist's her, Mitte der 90er Jahre war ich da und jetzt muss ich mal gerade überlegen, weil das nirgendwo genau stand, wer dieser Lehrer bzw. diese Lehrerin war, die dich da entdeckt hat. War das womöglich Frau Schepanska?
Ganz genau. Professor Barbara Schepanska.
Ja.
Die hatte mich damals entdeckt, ja.
Ja, denn die ist ja eigentlich immer auf der Suche nach jungen Talenten gewesen. Und das ist ja toll, dass sie dann auch so auf YouTube unterwegs ist oder was, womöglich sogar TikTok oder was?
Nee, damals gab es das noch nicht. Ja. Das war nur YouTube. Ich weiß auch nicht, wie das alles zustande gekommen ist, aber ich weiß, es war über dieses Video, genau.
Ja, ich meine, das ist ja nun sehr ungewöhnlich. Also, dass Leute schon während der Schulzeit als Jungstudenten an der Musikhochschule studieren, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber normalerweise starten die nicht mit 7 oder 8 Jahren. Wie war das denn überhaupt möglich? Wir sind ja so durchbürokratisiert auch in deutschen Hochschulen, dass das überhaupt zugelassen wurde. Oder welchen Status hast du da oder wie ist das vor sich gegangen?
Also irgendwie ging das. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe es halt immer mitgemacht, mich gefreut. Aber ich habe da jetzt nicht so viele Informationen noch draus, wie das geklappt hat. Ich weiß nur, dass es geklappt hat und dann Genau, war ich, seitdem ich 8 war, da Jungstudent. Aber eben, ich hatte den Status des Jungstudenten. Ich hatte immer so einen normalen Studierendenausweis und dann wurde da so mit Kuli immer oben drauf geschrieben, Jung, Bindestrich und dann Studierendenausweis. Ja. Also das war so der Weg, wie ich mich da reingefunden habe. Ja.
Könnte mir vorstellen, dass einige Leute so an der Pforte oder so erstmal geguckt haben, wenn da ein 100% steht und sagt, ich brauche einen Überraum.
Ich ganz genau, ich komme da so ganz selbstbewusst hin an die Pforte, genau wie du es sagst, da ja. unten unsere. Und ich matsch da den Jungstudentenausweis hin und sage, ich will gerne Raum E110.
Ja. Yeah. Dann hast du bei Barbara Szczepanska eine ganze Reihe Jahre studiert, ja, vermutlich. Bist du jetzt auch noch im Musikstudium?
Ja, ich bin noch im Studium bei Professor Paolo Giacometti. Bei dem war ich jetzt auch die größte Zeit meines Studiums und später auch meines Jungstudiums.
Mhm.
Genau, und da bin ich dann voraussichtlich, also jetzt bald fängt mein letztes Semester an.
An welcher Hochschule ist das denn?
Auch Robert
Schumann. Das ist auch Robert Schumann Hochschule. Das ist aber dann ein ganz klassisches Klavierstudium.
Genau, ja. Also gar ganz nichts. Normales Klavier-Bachelorstudium.
Du bewegst dich ja jetzt in so einem Bereich, quasi so einem Zwischenbereich eigentlich zwischen Klassik und Pop und auch ein bisschen Jazz. Und das ist ja was bei traditionellen klassischen Hörern oder eben auch Professoren und so oft eher etwas kritisch beäugt wird. Also wie sehen deine Lehrer oder ehemaligen Lehrer zum Beispiel, dass du dich jetzt so in diesem Crossover-Bereich eigentlich tummelst?
Eigentlich gut. Also ich habe noch nichts Negatives gehört. Ich meine, ich nur weil ich eben auch Poplieder und weiß nicht, andere Einflüsse in meine Musik einfließen lasse, heißt das ja nicht, dass ich weniger klassisch bin und dass ich weniger die 4 Balladen von Chopin, die ich gerade lerne und die ich bald vorspielen muss, dass ich die halt weniger gut kann. Ich meine, es geht darum, wie man die Kunst ausführt und wie viel Liebe man in die Kunst steckt. Und ich finde, ja, ich weiß nicht, ein Basketballspieler ist auch nicht schlechter, weil er auch mal schwimmen geht. Deswegen.
Ja, ja, eben. Also das ist ja eben das, was gerne in der Kunst mal unterstellt wird, wenn man irgendwie in einem etwas moderneren oder nischigeren Bereich unterwegs ist oder so, dass dann immer unterstellt wird, naja, der macht das ja nur, weil er die anderen Sachen nicht kann. Das ist ja ein totaler Blödsinn eigentlich.
Ja, denke ich auch, total.
Es ist immer so, auch in der zeitgenössischen Kunst, jemand macht ganz abstrakte Bilder oder ganz ausgefallene Skulpturen und dann will man immer wissen, könnte der denn auch irgendwie eine Seerosenlandschaft malen? Das kann der wahrscheinlich gar nicht, ja. Und das eine hat einfach mit dem anderen dann nicht viel zu tun.
100%.
Das eine sagt über das andere jetzt nichts aus. Und wenn ich es richtig verstanden habe, studierst du jetzt parallel zur Musik auch noch Wirtschaft?
Genau, internationale, ja.
Internationale Wirtschaft, okay. Das heißt, du hast eventuell die Idee, auch vielleicht doch noch in den etwas kommerzielleren, wirtschaftlicheren Bereich beruflich zu gehen?
Nee. Oder, ich meine, das alles hatte erst vor meiner Karriere angefangen mit den Studiengängen und ich habe sie einfach gemacht, weil, also Musik, die hat mich ja begleitet, eben seitdem ich ein Kleinkind bin. Und ich brauchte irgendwas Mathematisches und ich war ja schon immer, ich bin immer schon zweigleisig gefahren. Ich bin ja damals schon in der Schule, gleichzeitig zur Hochschule gegangen und zur normalen Schule. Und deswegen, ich wusste nicht, wieso ich das ändern sollte. Es hat mir beides Spaß gemacht, also habe ich einfach beides gemacht.
Mhm. Für dich war das einfach immer normal, zwei ganz so verschiedene Sachen nebenher zu machen. Jetzt bist du ja über TikTok vor allen Dingen bekannt geworden. Da hast du, glaube ich, über 750.000 Follower. Das ist eine eindrucksvolle Zahl. Und da sieht man dich auch so ein bisschen so im Entertaining-Bereich und so im Vermittlungsbereich eigentlich. Ist das was du dir auch vorstellen könntest? Du bist ja jetzt auch noch Moderator, glaube ich, ne?
Ich meine, ich mache es gerne. Das ist jetzt nicht so mein Hauptding. Ich mache es aber nur, wie gesagt, ich mache halt immer alle Sachen, die mir gefallen, die mir Spaß machen, die mache ich halt und probiere ich halt. Ob das jetzt so mein Hauptweg ist, denke ich eher nicht, weil Vermittlung im weitesten Sinne einfach dadurch, dass ich das mache, was mir Spaß macht und dadurch Menschen inspirieren kann. Das macht mir unglaublich viel Spaß, aber direkte Vermittlung oder direktes Lehren, da gibt es Menschen, die haben sich mehr darauf fokussiert und die sind da besser geeignet.
Okay, aber sagen wir mal, so dieser Bereich Klavier-Comedy oder sowas, wäre das was, was dich interessieren könnte?
Nee, weil ich bin kein Comedian. Also ich mag es, die Klassik ein bisschen aufzulockern. Ich meine, in diesen Videos mache ich es halt auch anders und ich möchte meine Konzerte auf jeden Fall auch anders gestalten als das normale klassische Konzert, also mit Reden, mit Interaktion, aber keine Comedy oder so. Nee.
Okay, also da ziehst du ganz klar eine Grenze sozusagen. Ja, ich meine, das ist ja das, woran viele klassische Konzerte kranken. Ja? Die Atmosphäre ist irgendwie ein bisschen steril in vielen Konzerthäusern. Die Leute sind tendenziell eher schick angezogen. Es ist alles so ein bisschen elitär und ja, viele jüngere Leute haben deswegen eher Berührungsängste, als dass sie mit der Musik nichts anfangen könnten.
Genau, und das finde ich aber traurig.
Hattest du bestimmte Vorbilder während deiner Studienzeit? Gibt es so traditionelle Pianisten, die du besonders schätzt?
Ja, also bei Pianisten insbesondere habe ich schon immer Lang, würde ich sagen. Er ist ja der Grundstein praktisch von dem, was ich jetzt mache, von diesem Weg, die klassische Musik wirklich jedem näher zu bringen und sie menschlicher zu gestalten. Lang war schon immer mal eins meiner Vorbilder, auf jeden Fall einige Eigenschaften von ihm. Dann Yuja Wang, ihre unglaublichen Technik. Und auch sie, es ebnet, finde ich, einen neuen Weg zur Klassik, ob es ist, wie sie sich kleidet, ob es ist, wie was für Stücke sie spielt, wie sie ihre Konzerte gestaltet. Das ist auch schon mal ganz anders als das traditionelle Konzert. Und dann von den also von den älteren Pianisten ganz sicher auch Martha Argerich und Svjatoslav Richter. Mhm. Die waren immer meine Idole von ihrer Spielart einfach her und Persönlichkeit.
Okay, was schätzt du besonders an Svjatoslav Richter zum Beispiel?
Ich liebe ihn, weil er, früher hat mir mein Lehrer immer gesagt, dass ich ähnlich spiele wie er, weil er auch sehr, sehr flott spielt und manchmal ein bisschen eilt. Mhm. Aber ich finde in seiner Musik, spüre ich, das sage ich halt immer wieder, aber etwas Menschliches wieder. Und das ist nicht dieses perfekte, unbedingt krass fehlerfreie und angepasstes Spiel, sondern es ist, da steckt halt eben Richter hinter und man kann es direkt hören und das liebe ich, einfach Individualität, und die fällt mir bei ihm besonders auf und genauso bei Martha Argerich und auch bei den anderen Pianisten.
Ja, jetzt gehst du ja mit deinem Debütalbum am Start, das heißt Exposition, wahrscheinlich Englisch ausgesprochen, ne?
Ja, klingt cooler, aber ist mir eigentlich auch egal, ob Exposition oder Exposition.
Ist lustig, also wie unterschiedlich dann auch wieder der englische oder deutsche Titel ist. Ne? Ja. Also Exposition denkt man, okay, ja, das ist ein Titel für ein Album, da steckt bestimmt ein tolles Programm dahinter. Wenn man jetzt im Kontext mit klassischer Musik von Exposition redet, dann denkt jeder an Sonatenhauptsatz.
Ja, eben, dass ich aber nur so Sonaten da spiele.
Also insofern ist der englische Titel wahrscheinlich wesentlich praktikabler.
Ja, vom Klang her. Aber ich meine, der Ursprung des Namens ist ja eben von der Sonatenhauptsatzform und weil das ist meine Lieblingsform der Musik, da kam so ein bisschen der Streber wieder durch. Und für mich, die Exposition steht ja für diese, ob es jetzt eine Eröffnung ist, ob es ein Anfang ist. Und dieses Album ist ja für mich, für meine Karriere einfach ein Anfang und auch eine Art Neuanfang in der Art, was ich auf meine Art und Weise halt der Klassik beitragen möchte.
Ja, da finden sich jetzt ja ganz unterschiedliche Stücke. Also einerseits haben wir da die Exposition sozusagen von Tschaikowskis erstem Klavierkonzert in den Themen im ersten Satz, die du dann in einer Weiterführung, Weiterspinnung sozusagen spielst. Es gibt eine jazzige Bearbeitung von Mozarts türkischen Marsch von Fazıl Say.
Genau.
Es gibt aber auch Stücke von dir, ne, also die dann ausgesprochen poppig sind, wie Paulette zum Beispiel. Was war so für dich die Idee bei der Zusammenstellung dieser Stücke?
Ich würde sagen, da gab es gar keinen Masterplan hinter. Mhm. Es ist einfach nur mir wichtig gewesen, eben meine Seiten zu zeigen und authentisch zu bleiben in dem Sinne, wie ich Musik konsumiere, in dem Sinne, welche Musik ich liebe, welche mir Spaß macht. Mhm. Und das sind halt eben diese ganz verschiedenen vielen Seiten, die mich einfach ausmachen. Und ich dachte, als so ein Anfang, um mich halt einfach der Welt vorzustellen, in dem Sinne mit diesem Album, ist es wichtig, dann auch alle Facetten von mir zu zeigen.
Mhm. Jetzt hast du ja da auch noch ein paar Gastkollegen, Kolleginnen, die da mitmischen. Da ist einmal die Geigerin Esther Abrami. Mhm. Mit der hatte ich auch schon das Vergnügen, mal zu sprechen. Die ist ja auch auf TikTok absolut ein Star und macht da auch ganz tolle Videos, finde ich. Wie bist du an sie gekommen?
Wir sind ja im gleichen Label und durch Sony hatten wir diese Verbindung geschaffen und auch mit Gabriele Bagnati. Und es sind einfach ganz tolle Kollegen, Musikerkollegen, mit denen ich mich super verstehe. Und wir sind auf einer Wellenlänge, was halt unsere Hinsicht, gegenüber der Klassik und wie sie sich entwickelt halt. Und da haben wir uns einfach schnell gefunden und da hatten wir einen ähnlichen Weg und eine ähnliche Idee, wie wir Musik machen wollen, und da hat sich das zusammengefunden.
Und wahrscheinlich ist über Sony dann auch der Kontakt zu Martin Stadtfeld zustande gekommen, ne?
Genau.
Dem hast du ja vierhändig auch was eingespielt. Ich glaube, das ist eine Art Weihnachtslied, wenn ich das richtig sehe.
Ja.
Und jetzt geht's dann auf Tour auch. Mhm. Wann geht's los dann bei dir im April?
Anfang April, ich glaube am 8. April in Erfurt, ja, da Leipzig.
Und da wirst du dann überwiegend die Stücke des Albums spielen?
Ja, schon auf jeden Fall einige Stücke des Albums, aber auch viele andere. Also es ist ein großer Mix, weil das Konzert wird so 1,5 Stunden halt gehen. Und klar habe ich da auch Stücke aus dem Album einfließen lassen, aber mir war es auch wichtig, ein paar andere Stücke oder Facetten, die vielleicht besser fürs Konzert und weniger für so ein Album geeignet sind, einfach dort auch zu spielen. Aber das verrate ich noch nicht, was genau da jetzt vorkommt.
Ah, okay. Das ist Überraschung. Du bist ja da auch mit Orchester zu hören auf der CD, ne? Bei Tchaikovsky. Aber das Orchester taucht irgendwie gar nicht auf. Was ist das für ein Orchester?
Das ist kein Orchester, das haben wir ganz cool gemacht. Ich hatte ja nur ein Stück, was eben so ist. Und das ist programmiert praktisch, das Orchester.
Ah, okay.
Ja, also auf dem nächsten Album ist es schon in Planung, dass ich da mit einem Orchester spielen werde. Aber wir hatten halt eben die Option, einmal mit einem Orchester zu spielen oder einmal das programmieren zu lassen. Und ich, der halt wirklich nur das normale Orchester kennt, fand das total interessant, das mal zu probieren. Und das wollte ich mal sehen. Und ich fand es klang cool. Also wenn schon verändern, dann richtig.
Okay, also dann ist es nicht so, dass hier ein Weltklasse-Klangkörper einfach nicht erwähnt bleibt.
Nee, nee.
Aber sehr gelungen. Könntest du dir vorstellen, auch mal mit einem rein klassischen Programm auf Tournee zu gehen? Du hast vorhin zum Beispiel die Chopin-Balladen erwähnt oder so.
Ja, also ich sag niemals nie. Es ist im Moment nicht konkret mein Ziel, aber ich kann es mir definitiv vorstellen. Also nur gerade habe ich nichts im Prospekt. Nee.
Hast du Ideen für weitere Projekte so in der Zukunft? Was würdest du gerne mal machen? Gibt es da irgendwie bestimmte Stücke, ein bestimmtes Repertoire, was dich interessiert?
Es gibt auf jeden Fall ganz viel Repertoire. Ich habe ganz viele Ideen. Ich will da noch gar nicht so viel von verraten. Auch wieder nicht. Aber ich habe zum Beispiel Ende dieses Jahres habe ich direkt schon meine zweite Tour. Und die ist dann größer. Also diesmal bin ich erstmal, war es mir wichtig, in intimeren Sälen zu spielen. Einfach um wirklich die Menschen zu treffen, die mich bei meinem Karrierestart praktisch jetzt so aktiv begleitet haben. Und das sind so um die 500 Menschen dann in jedem Konzert. Und Ende des Jahres werden es dann 1000 bis 3000 Menschen sein. Und da werde ich die Show wahrscheinlich etwas verändern und etwas vergrößern. Und deswegen der nächste Schritt, denke ich mal, ist es dann mit einem Ensemble oder Orchester zu spielen. In dem Fall. Und da bin ich gespannt drauf. Aber
ja. Dann dürfen wir also zum Jahresende noch einiges von dir erwarten. Gibt es irgendwie einen Komponisten, den du besonders schätzt, von dem du sagen würdest, der sollte mal viel öfter gespielt werden?
Öfter gespielt werden? Da fällt mir spontan, glaube ich, kaum jemand ein, weil im Klassikstudio lernen wir jetzt auch nicht so die exotischsten Komponisten kennen, zugegebenermaßen. Wenn ich gerade aktuell einfach extrem viel spiele, ist Chopin, aber ich meine, der ist ja auch sehr beliebt und sehr bekannt. Von dem habe ich gerade die Prälüden und eben die Balladen habe ich dieses Semester gelernt. Ach, aber sonst fällt mir ehrlich gesagt kaum jemand ein.
Ja, das ist ja so ein bisschen die Krux im klassischen Studium. Ich kenne das ja auch. Man will erstmal die ganzen Meisterwerke spielen und das ist schon so wahnsinnig viel Repertoire, dass man kaum dazu kommt, irgendwie da mal rechts und links irgendwie die etwas ungewöhnlicheren Komponisten zu entdecken.
Voll, man hat so sein Curriculum und dem muss man erstmal folgen und dann, jetzt bald werde ich mich da wahrscheinlich nachrichten, neue Sachen zu finden. Ja.
Das sind dann so Aha-Erlebnisse. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an ein Interview mit Jewgeni Kissin vor bestimmt schon 10, 15 Jahren, wo ich ihn dann mal so ein bisschen auf russische Musik des 20. Jahrhunderts angesprochen habe. Und dann gestand er mir, dass er gar keine Zeit und Nerv hatte, sich damit zu beschäftigen, weil er so viel mit Chopin und Rachmaninoff beschäftigt ist, dass er sich jetzt also mit diesen Komponisten, die so nach Skriabin in Russland gewirkt haben, da gibt es ja so Namen wie Alexander Mossolow oder so, dass er sich damit nie richtig auseinandersetzen konnte. Ne? Das fand ich schon interessant.
Da findet man kaum Zeit, ja.
Ja.
Aber Kissin habe ich auch vergessen vorhin bei den Komponisten, bei den Pianisten, die ich liebe.
Ja. Okay.
Jetzt, wo du es sagst, liebe ich auch wirklich sehr doll. Ja.
Auch ein Vorbild. Komponisten ist ein gutes Stichwort. Wenn du jemand von den historischen Komponisten treffen könntest, so auf einen Kaffee oder auf ein Bier, wen würdest du gerne mal kennenlernen? Wer würde dich interessieren?
Ich glaube, Mozart auf einer Cola kann ich mir richtig cool vorstellen. Ich glaube, der war nämlich ein echt, echt cooler Mensch. Und also auf jeden Fall bekloppter, als wir ihn uns jetzt vorstellen. Und bekloppter, als die klassische Musik jetzt im Konzert dargestellt wird, zumindest seine. Und den würde ich mal echt gern treffen. Das war bestimmt so ein richtig verrückter Rockstar. Ja. Aber da bräuchte ich davor, glaube ich, ein paar Impfungen mehr, um mich mit ihm zu treffen und nicht anzustecken.
Wenn du mit einer bekannten Band oder so mal als Keyboarder oder Pianist auf Tour gehen müsstest, wen würdest du dir da aussuchen? Gibt es so eine Popgruppe oder so, wo du sagst, da würde ich gerne mal mitmischen?
Ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich mag Solist zu sein. Ich glaube, in so einer Band, das ist nochmal ein ganz anderes Gefüge. Mhm. Da könnte ich, glaube ich, nicht so rein. Und auch mit Keyboarden kenne ich mich nicht so aus. Mhm. Aber generell Künstler, also wenn wir jetzt über Popkünstler oder sowas reden, wäre es, mein Lieblingspopkünstler ist Bruno Mars. Deswegen, den sage ich immer. Also egal, wie unwahrscheinlich es ist, aber würde ich mal mit jemandem, glaube ich, ein Duett machen außerhalb der Klassikwelt, dann wäre es Bruno Mars super gerne.
Könntest du dir auch vorstellen, in Zukunft zu singen? Auch? Oder ist das?
Das werde ich witzigerweise richtig oft gefragt. Mhm. Also Gesang ist mein Nebenfach in der Uni. Weniger freiwillig, aber nur weil ich kein anderes Instrument gefunden habe, was ich spielen kann. Aber ja, ich sag niemals nie, aber im Moment nee, eher nicht.
Okay, weil ja, das ist so diese klassische Kombination. Man denkt, jemand, der auch so ein bisschen im Pop-Bereich unterwegs ist, pianistisch, und dann ist es so naheliegend, auch mal irgendwie eigene Songs zu machen.
Nee.
Kann ich mir vorstellen, dass das sehr oft gefragt wird.
Warum mal?
Denn das ist ja schon ein merkwürdiges Phänomen. Also für die meisten, auch gerade jüngeren Leute, denke ich, ist Musik automatisch was mit Gesang und Songs irgendwie zu tun hat.
Total, total. Das ist ja auch das Witzige. Also das muss ich auch. Ich bin ja erst seit, zugegebenermaßen seit Social Media, bin ich erst viel offener für die ganze Welt. Also ob es Popmusik auf dem Klavier eben ist oder Filmmusik auf dem Klavier, bin ich erst viel offener geworden seit Social Media. Und es fing schon an, dass alle immer gesagt haben, kannst du mal diesen Song spielen oder wie heißt dieser Song oder wie heißt dieses Lied? Und ich habe irgendwie die Waldstein-Sonate oder sowas gespielt. Also, oh, schönes Lied, wie heißt das? Und ich war so, das ist ein Stück, das ist kein Lied. Deswegen, also die Verbindung ist da auf jeden Fall und es wird immer irgendwo erwartet, dass man singt. Aber das finde ich ja umso schöner, dann, dass man normalisieren kann, dass ein Instrument eben gespielt werden kann, auch im größeren Pop-Sinne oder im populären Sinne ja. Auch ohne Gesang, ja.
Man merkt das auch bei diversen Plattformen oder so, bei Streaming-Plattformen und so weiter. Hier kannst du deine Songs abspeichern. Ich so, meine Songs sind gerade die letzten Sätze von Beethovens Streichquartett.
Das passt nicht so ganz, nee.
Ob deine größere Tour jetzt zum Jahresende, ob die ein bisschen klassischer ist, wirst du jetzt noch nicht verraten wahrscheinlich, oder?
Nicht.
Dann dürfen wir gespannt sein, was du dann dort präsentierst. Jetzt würde mich interessieren, wenn du Zeit findest neben der Musik, was sind so die Sachen, die dich sonst interessieren? Womit beschäftigst du dich in deiner vermutlich knappen Freizeit?
Ich wollte gerade sagen, also das ist mir in letzter Zeit erst aufgefallen irgendwie. Also Freizeit habe ich jetzt nicht so viel. Also das war für mich immer so, die Freizeit von der Schule war das Klavierspielen und vom Klavierspielen die Freizeit war die Schule. Und jetzt ist halt die Freizeit vom Klavierspielen. Jetzt auch mit dem Plattenvertrag und allem und Social Media. Die Freizeit vom Klavierspielen ist halt das Studium, das Wirtschaftsstudium. Und die Freizeit vom Wirtschaftsstudium ist das hier. Deswegen, das sind die größten Ablenkungen.
Und sonst irgendwie gibt es einen Sport oder so, der dich besonders interessiert?
Ja, ich bin gerade extrem halt am Pendeln zwischen Berlin und Düsseldorf. Deswegen, da komme ich nicht so dazu, wieder in den Verein zu gehen. Aber ich würde gerne wieder Tennis spielen und schwimmen gehen.
Mhm.
Das sind so meine Lieblingssportarten. Die habe ich auch lange gemacht, so bis zum Ende der Schule. Aber ja, da muss ich mich jetzt wieder erstmal reinfinden.
Ja, Tennis ist ja vielleicht auch gar nicht so unproblematisch für einen Pianisten, ne? Also
ja, das stimmt. Deswegen, also ich würde mich aufs Schwimmen fokussieren, aber so ein paar Tennis-Matches, ja, schon gern.
Alles klar. Ja, dann drücke ich dir die Daumen für deine Tournee und wünsche dir natürlich viel Erfolg mit deinem Debütalbum hier bei Sony. Ja, und dann ganz herzlich für dieses Gespräch.
Vielen Dank dir fürs Gespräch.
Ja, das war der Rondo-Podcast mit Luis Philipson. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr ein Like hinterlasst, wenn ihr unseren Podcast abonniert und falls ihr Fragen habt, könnt ihr uns auch gerne anschreiben. Ja, besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Notenköpfe ist ein Podcast von Rondo, dem Klassik- und Jazz-Magazin. Informationen zum Magazin und weitere spannende Themen aus der Welt von Klassik und Jazz gibt es auf rondomagazin.de. Redaktion und Moderation Mario Felix Vogt. Ausführende Produzentin Verena von der Goltz. Aufnahme und Postproduktion Robert Niemeyer. Musik Markus Zierhofer. Kennt ihr schon den Podcast Der Klassikerklärer? Dort erwarten euch spannende Analysen und faszinierende Geschichten hinter den Meisterwerken der klassischen Musik. Wer Klassik wirklich verstehen will, ist beim Klassikerklärer Dario Schimanski bestens aufgehoben. Den Klassikerklärer findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.